Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Trommel Talks. Ich bin wie immer der Felix Kraft und heute ist es so, dass ich hier einen Gast eingeladen habe, den ich eingeladen habe, weil wiederum, und jetzt wird es total kompliziert, ein Zuhörer mich angeschrieben hat. Das ist der liebe Schlagzeugbauer, der ist nämlich Ökobauer hier in der Nähe. Und der hat mich angeschrieben und hat gesagt, boah, du hattest da so einen Gast und da habt ihr so ein bisschen über Reggae gesprochen. Und eigentlich finde ich das total spannend, mal ein bisschen mehr über Reggae-Drumming und alles, was damit zu tun hat, zu erfahren. Könntest du den nicht nochmal einladen? Und dann habe ich gedacht, ja, da frage ich doch einfach mal. Und jetzt lasse ich die Katze aus dem Sack, den Rafa. Hallo Raphael Landauer.
Hi. Hallo, lieber Felix.
Ob er nicht Lust hätte, hier mal eine Folge mit mir zu machen zum Thema Reggae-Drumming. Und ehrlich gesagt hatten wir das sowieso schon im Hintergrund auch so mal geplant gehabt. Und dann habe ich diesen Anlass genutzt, um ihn ganz konkret und direkt mal zu fragen. Und ich kann sagen, ja, er hatte Lust und sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank, dass du mitmachst und ja, dir einen schönen guten Mittagmorgen.
Ja, das wünsche ich dir auch. Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Und ja. Auch nochmal so an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr könnt gerne mir schreiben. Per Instagram ist es, glaube ich, fast am einfachsten, falls ihr selber Instagram habt. Da findet ihr mich unter felixkrafteinfachschlagzeug.de oder ihr schreibt einfach an felix@einfachschlagzeug.de. Und wenn ihr irgendwelche Ideen, ja, oder Leute oder sonst irgendjemanden habt, den ihr gerne mal hier hören würdet, einfach mal schreiben. Ich kann es nicht versprechen, dass ich es umsetze, aber ich versuche es dann zumindest irgendwie hinzukriegen, dass man was in diese Richtung macht. So, jetzt aber genug der Vorrede und jetzt geht es erstmal um Mr. Batman. Mr. Batman, Raphael Landauer. Der Rafa trägt gerade einen ziemlich coolen. Was ist das? Ist das ein, ist das ein Bademantel?
Nein. Ist ein Bademantel, ja. Ein Hausmantel.
Du hast ein Batman-Hausmantel. Das ist, ja. Das ist schon mal ganz, ganz weit oben, finde ich. Das ist super. Ja, also, der Rafa ist hier und wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt mit dem Rafa, die ich gemacht habe vor ein paar Wochen oder wahrscheinlich schon wieder Monate ist das, ja, dann kann ich die total empfehlen, weil da erfahrt ihr so ein bisschen mehr über den Rafa, was der Rafa macht. Und da habe ich auch erzählt, dass ich mit dem Rafa damals während des Studiums zusammen war und der Rafa eigentlich immer, wenn er irgendwas spielen sollte, das relativ schnell nach Reggae klang, weil der Rafa da total so, ja nicht nur zu der Zeit, sondern generell ein absoluter Reggae-Experte und Enthusiast ist. Stimmt das so?
Ja, voll, auf jeden Fall.
Und darum habe ich schon immer mal gesagt, ich muss den Rafa mal ansprechen, ob wir nicht eine Folge zu Reggae machen können. Weil du hast auch eine Facebook-Community zusammengebastelt, eine deutsche Reggae-Facebook-Community. Vielleicht kannst du dazu kurz mal was erzählen, damit man so ein bisschen weiß, wer du bist und was du mit Reggae so zu tun hast.
Also ich habe schon, als meine Tochter klein war, habe ich mal so ein Reggae-Schlagzeugbuch geschrieben, was immer noch in meiner Schublade liegt und auf eine Veröffentlichung wartet. Da ich mir aber nicht so richtig sicher war, wie ich damit rauskommen soll oder wie das so, ich steckte so ein bisschen so da drin in den Arbeiten zu dem Buch. Da gab es so ein Thema Fill-ins im Reggae und da wusste ich irgendwie nicht mehr so richtig weiter. Und da habe ich gedacht, bevor ich jetzt gar nichts mache, dann kümmere dich doch einfach mal darum, dich da zu vernetzen in dem Bereich. Und dann habe ich diese Facebook-Gruppe gegründet, die über 5000 Mitglieder mittlerweile hat und wo so die ganzen Cracks auch aus Jamaika, aber auch weltweit in der Gruppe sich dann irgendwann angemeldet haben über die Jahre und natürlich auch Laien oder Interessierte an Reggae oder Reggae-Drumming. Also das heißt, die Art auf Reggae-Drumming, ich glaube mit Rhythm Section habe ich es auch noch genannt, weil irgendwann war auch klar, wir machen ja alle Rhythmus in der Band. Gerade im Reggae ist es ja besonders, eigentlich jedes Instrument auch ein Rhythmusinstrument, Orgel, Gitarre hauptsächlich eine Rhythmusfunktion hat. Deswegen habe ich das dann Rhythm Section auch genannt, das Ganze. Weil wir natürlich auch alle voneinander lernen können und das kann man eigentlich nicht nur so auf das Schlagzeug beschränken, finde ich. Ja, das war so die Story von meiner Rallye-Gruppe.
Du hast ja mittlerweile über 5000 Mitglieder und auch so viel sei gesagt, ich bin natürlich auch eins dieser unzähligen Mitglieder, dass der Rafa da ja fast täglich alle paar Tage irgendwas postet, meistens irgendwelche Shoutouts zu bestimmten Drummern oder Erinnerungen an Drummer, so unterschiedliche Sachen, das ist echt immer sehr spannend und gibt einem einen ganz guten Einblick so in diese Szene, die für mich tatsächlich auch relatives Neuland war, weil ich da so von außen auf Reggae als absoluter Laie drauf blicke. Ich kann irgendwie irgendwas spielen, was so ein bisschen klingt wie Reggae, aber auch nur wirklich so ein bisschen klingt wie, und bin da aber ja sehr jungfräulich quasi, was das anbelangt. Darum bin ich auch sehr interessiert und gespannt darauf, was du heute hier so zu sagen hast. Ich würde sagen, wir starten einfach mal damit und ich hatte mir jetzt so ein bisschen was zurechtgelegt. Ich guck mal, inwieweit das so überhaupt Sinn ergibt. Du leitest da so ein bisschen mit durch. Ich hatte gedacht, vielleicht fängt man mal so an, wo kommt eigentlich der Reggae her? Woraus ist der entstanden? Und da war für mich bei der Recherche schon die erste Verwunderung, dass ein Einfluss auf den Reggae Ska ist.
Ja, genau. Soll ich loslegen?
Ja, gerne.
Okay. Also, ja, fangen wir mal an in den Ende der 50er Jahre in Jamaika. Da würde ich sagen, da geht so die Geschichte los. Wir hatten damals in Jamaika, haben wir so Stilrichtungen gehabt. Es gab, glaube ich, ein Recording-Studio in ganz Jamaika. Jamaika hat ungefähr 3 Millionen Einwohner, muss man wissen, also ungefähr so groß wie Berlin. Ganz Jamaika. Und damals gab es ein Recording-Studio, glaube ich. Und die haben Jazz, Blues und sowas aufgenommen, damals in dem Recording-Studio. Und es gab dann eine Band, die hießen, so Anfang der 60er gründeten die sich, die hießen The Skatellites, also Ska, Skatellites.
Und also die waren die K-A-T dann auch, ne?
Genau, Skatalites geschrieben. Mhm. Und die waren die Backing-Band Anfang der 60er Jahre. Und die haben quasi den Ska erfunden. Also die haben damals Bob Marley, Jimmy Cliff, alle Artists, die so Anfang der 60er Jahre rausgekommen sind, gebackt. Mhm. Und haben aber auch Instrumentals aufgenommen. Und die kamen eigentlich auch so aus dem Jazz, Swing, Pop-Bereich, was man so an Musik damals gehört hat. Und die Jamaikaner haben halt über die Radiowellen die Sender aus New Orleans empfangen. Also haben sehr viel Rock'n'Roll, Blues, also eigentlich Rock'n'Roll, Blues vor allen Dingen, die ganzen R&B, was man damals so R&B genannt hat, ne, in den 50er Jahren gehört. Und das war auch die Tanzmusik, der Haupteinfluss. Und es gab noch Demento, das war so eine Art, ähnlich wie Calypso, was dann auch Harry Belafonte und so weiter gespielt hat. So eine traditionelle einheimische Musik. Ne? Und der Ska ist halt dann Anfang der 60er Jahre durch die Skatellites zum Beispiel erfunden worden.
Und also nochmal, ich versuche das so ein bisschen so als jemand, der jetzt so von außen raufblickt, einzuordnen. Mhm. Genau, Mento hatte ich auch dann entdeckt. Mento klingt tatsächlich ja wie so Calypso oder wie
ja, genau.
So karibische Klänge, also afrokubanische Sachen so ein bisschen, ne, so sehr Salsa-mäßig fand ich, klang das so ein bisschen.
Ja, ich finde es eher Calypso-artig, also eher wie Trinidad Tobago, der Calypso. Es hat halt diese Dreier, es hat als Klave-Rhythmus, ne? Ne, oft so ein Klave-Rhythmus, da gibt es die Rumba-Box, da sind diese, was wie so eine, wie so ein Daumenklavier, nur in groß, wo man so drauf sitzt, damit drauf haben die dann Bass gespielt, eine Banjo und so, ja, meistens so Trios oder so, die Musik gesungen haben und haben dann halt zum Beispiel Banana Boat Song, keine Ahnung, solche, was man so kennt, ne, Eyo, Eyo. Oder Linstead Market und solche, das so Volksmusik war das gewesen, ja, ne?
Genau, das ist heute ich zum immer Beispiel gar nicht so damit in Verbindung gebracht mit dem Reggae. Das fand ich sehr interessant. Dann bei Ska ist es so, dass ich tatsächlich auch, wie wahrscheinlich total viele gedacht haben, okay, das kommt später und eher aus England. da war ich dann sehr verwundert. Das hatten wir auch schon in der letzten Folge mal so, wo du das gesagt hattest, dass das so eine Urban Legend ist, die überhaupt nicht stimmt. Und die dritte Stilrichtung, die ich gefunden habe, war Rocksteady, die dann sozusagen den ersten Reggae mit beeinflusst. Würdest du das auch so sehen oder würdest du sagen, boah, das ist eine etwas falsche Recherche?
Nee, das stimmt. Also es war, ging mit dem Ska los. Wie gesagt, der war beeinflusst von dem Trommeln, der Trommelkultur. Zum Beispiel Count Ossie gab es damals. Das waren so Trommler, auch mit der Rastafari-Bewegung und so weiter, zusammen diese Trommelrhythmen, die damals hatten oder auch heute noch haben. Dann die Ska-Sachen. Und der Ska war dann irgendwann, wurde ja so ein bisschen langsamer, Mitte der 60er. Und das hat man dann Rocksteady genannt.
Ah, okay.
Und die Bands wurden auch kleiner. Also Scatterlights gab es ja nur 2-3 Jahre. Da waren ja schon, war die Sache schon erledigt und haben sich dann in andere Backing-Bands aufgegliedert, auch in kleinere Bands. Also die wurden dann nicht mehr so viel Bläser, wie sie damals noch so Orchestergröße hatten, sondern es wurden halt kleiner, die Bands. Und dann nannte man das Rocksteady. Der Beat war noch ziemlich ähnlich. Eigentlich wie ein verlangsamter Ska, wobei der Ska auch wiederum etwas langsamer ist als der 80er-Jahres-Ska. Also der ging damals bis höchstens 140. Also nicht so super schnell, wie man das dann später teilweise gemacht hat in den 80ern in England. Und der Rocksteady war dann halt schon so Reggae-Geschwindigkeit. Aber es war noch keine Orgel dabei. Und die Orgel war dann 69 der Startschuss, dass man dann wieder mit den Rhythmen experimentiert hat und so ein Gegenbeat, wenn man das langsam zählt, dann so 16 Offbeats, nochmal Offbeats gespielt hat dazu. Und dadurch hat sich dann der Reggae-Rhythmus entwickelt.
Für alle, die sich gerade im Straßenverkehr bewegen, die Sirene, die ihr gleich hört, die ist hier im Podcast.
Also das nennt man dann auch Early Reggae. Dann gab es verschiedene Rhythmen, ganz viele Experimente mit dem Rhythmus, mit den Offbeats und dem Schwerpunkt des Taktes, je nachdem wie man es zählt, auf der 3 könnte man es auch zählen, wie so ein Halftime-Beat. Mhm. Und vor allem die Orgel, also dieses, was nennt man auch den Bubbler, dieses Gayuka, Gayuka, Gayuka.
Mhm. Dieser
Orgel-Sound, der ist eigentlich dann, da kannst du sagen, wenn du das hörst, das ist auf jeden Fall Reggae.
Mhm. Also das heißt, bis dahin waren vor allem auch diese Scars und Mento-Bands waren vor allem eher so Tanzkapellen, sag ich mal, so wie man das hier so sagen würde, also größer mit Bläsersatz und kompletter großer Besetzung.
Nee, also, ja. Nee, die Ska-Band, also die Scatterlights waren groß, dann gab es noch Byron Lee und Malcolm so und so, also ich weiß nicht, wie heißt das, drei, vier Bands gab es da, die waren eine größere Band mit vielen Bläsern. Wo der Rocksteady losging, da gab es schon kleine Besetzungen, also mit E-Bass vor allen Dingen, auch nicht mehr mit Kontrabass, teilweise auch gar keine Bläser mehr und so weiter. Da ging es also schon relativ klein dann zur Rocksteady-Zeit. Ja, also die Bands wurden da schon kleiner, ne? Also, und die Mento-Bands waren ja eh klein, also es waren ja keine Orchester, Mento waren ja wirklich nur so diese Rumba-Box, diese Kiste, wo da einer drauf gesetzt, waren auch nur so Trios oder teilweise, ne?
Also siehst du, das habe ich komplett falsch eingeordnet. Und dann die Besetzung aber von der Reggae-Band ist dann dadurch schon gekennzeichnet, dass dann die Orgel auch vor allem dazukommt. Man Bass hat, Schlagzeug, Gitarre.
Ja, genau. Teilweise, also gerne hatte man ganz früher sogar zwei Gitarren. Eine, die wirklich nur Rhythmus gespielt hat. Mhm. Wie so eine fast so Guiro-artig. Also wirklich nur auf fast keinen Ton oder so. Man hat fast nur den Rhythmus gehört. Dann eine Lead-Gitarre, die mehr Melodien oder so diese Patterns gespielt hat, ne? Also dieses diese Dead Notes, die dann so die Bassline manchmal so umspielen und solche schnellen, auch sehr rhythmischen Sachen. Also auf zwei Gitarren, dann Orgel, ja, dann teilweise Percussion, Schlagzeug, Bass natürlich. Bläser gab es dann auch teilweise, aber auch nicht unbedingt. Also es war nicht immer in allen Reggae-Bands Bläser dabei.
So, der Hintergrund der Reggae-Musik ist, welcher? Ist das einfach, ist das so Tanzmusik gewesen oder ist das politische Musik gewesen? Was ist so der Ursprung für diese Reggae-Bewegung oder dass das dann auch so, ja, einen unglaublichen Einfluss auch auf die gesamte Musikwelt genommen hat? Weil das ist ja schon beeindruckend.
Ja, also ich denke mal, also die Jamaikaner sagen, das ist der Heartbeat-Musik. Also, und dieses politische Element und auch der schwarzen Bewegung, Freiheitsbewegung, also Black Panther und Black and Proud und so weiter, was da auch in Amerika Anfang der 70er ja sehr groß war, hat einen großen Einfluss natürlich gehabt. Die Rastafari-Bewegung dann aus Jamaika hat auch einen Einfluss, aber letztendlich ist unter dem Oberbegriff Reggae kann alles passieren. Das ist letztendlich ein Rhythmus, eine Art zu spielen. Und es gibt viele Songs, die sind sehr politisch, es gibt sehr viele Raster oder Gläubige oder Themen, die sich halt auf Jah oder sowas beziehen, auf Gott. Aber also spirituelle Musik kann es sein, aber es muss das nicht sein. Es kann auch totale Lovers-Pop sein, die total schnulzen. Es kann auch ein Country-Song gecovert werden oder ein Soul-Song aus Amerika. Also es muss nicht per se spirituell oder rebellisch sein, aber ein großer Anteil, vor allem jetzt, wenn man jetzt dieses große Beispiel Bob Marley nimmt, der ja ein Raster war, der sehr spirituell war und der auch sehr politisch war, Peter Tosh und so weiter, diese großen Namen, die haben das dann sehr geprägt, aber ist auch nur ein Teil der Musik. Aber ich glaube, die sind auf jeden Fall sehr wichtig, auch in der Außenwahrnehmung, dass das so die Leute so fasziniert hat und so Wellen geschlagen hat. Ne? Das, wo man sich auch mit identifizieren kann, weltweit quasi, gegen die Unterdrücker, ne? Das, was die Rassas Babylon System nennen und so weiter. Ich glaube, da konnten sich viele auch in der dritten Welt mit identifizieren, aber auch in unseren, in der westlichen Welt mit identifizieren.
Was ich interessant finde dabei ist das, was du sagst, dass es aber im Grunde erstmal vor allem der Rhythmus ist und sozusagen die Art der Musik, die dann so im Vordergrund steht, was glaube ich auch tatsächlich so ein Punkt ist, warum Reggae so einen riesigen populären Einfluss dann auch hat, dann auch auf so Bands wie The Police und so, die glaube ich natürlich, oder die einen ganz anderen Hintergrund haben von der Sozialisation her oder auch von der politischen Einstellung her, also die natürlich auch offen sind, aber nicht jetzt Rastafari sind oder so.
Nee, genau.
Aber trotzdem einfach diese Musik für sich übernommen haben, weil die einfach so eine Magie hat. Für sich.
Ja.
Und da finde ich, können wir direkt rübergehen zu dem nächsten Punkt, nämlich was macht denn den Rhythmus aus und vor allem dann auch am Schlagzeug aus? Weil das ist ja so ein Punkt natürlich, den ich dich gerne fragen würde.
Ja, was macht den Rhythmus aus? Natürlich jetzt kompliziert in zwei Sätzen oder sozusagen. Es gibt verschiedene Rhythmen natürlich, aber die Jamaikaner, was ich eben schon gesagt habe, nennen das Heartbeat-Musik. Und der Rhythmus ist auf jeden Fall geprägt, dieser typische Reggae-Beat jetzt, dass du die 2 und die 4 betonst und nicht die 1 und die 3. Also den Backbeat oder wie du es nennen willst, ne? Afterbeat. Dann diese Offbeats natürlich, ne? Dass die betont werden. Das ist, glaube ich, das Allerkrasseste für jemand, der sonst sowas nie gehört hat. Das unterscheidet das natürlich sehr krass. Also die Leere auf der 1 und 3, sage ich jetzt mal. Und die auf verschiedenen Offbeats. Können 16 oder 8 Offbeats sein. Diese Mischung daraus. Dann, dass die sehr ähnlich wie im Funk auch oder teils im Blues, vielleicht in der afrikanischen Musik grundsätzlich sehr rhythmisch geprägt ist. Das heißt, jeder Teil, deswegen sagt man ja Rhythm Section in der Band, sieht sich als Rhythmiker. Eines Rhythmus-Ensembles vor allen Dingen auch, ne? Das heißt aber auch, man muss sehr konzentriert und auch sehr an seinem Pattern festhalten. Also man darf nicht zu verspielt sein. Mhm. Sondern damit das Sinn, oder ne, das ist, man muss es wiederholen, damit sich dieses durch das Repetitive kommt dieser Trance-Effekt und dann kann man kleine Variationen vornehmen an dem Rhythmus, aber nicht sofort anfangen, da zu verspielt zu werden. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig für jeden in der Band.
Okay, also.
Ja, der Bass, ach so, natürlich, sorry, noch eins wollte ich sagen. Der Bass, vor allem beim Reggae, ne, wurde der Bass sehr in den Vordergrund gehoben. Also der Bass spielt auch eine melodische Rolle. Das, ja, ne, dieser Bass ist wie eine eigene Melodie, wie so ein Mantra, was einen auch so in Trance, und wenn man das live hört, was man unbedingt machen muss, wenn man Reggae erfahren will, auf großen Konzerten oder im Soundsystem, weil der Sound selber, den muss man fühlen können, und der Bass ist sehr dominant. Also Also der, ja, das ist im Prinzip der Held. Nicht der Lead-Gitarrespieler wie in einer Rockband, sondern der Bass ist im Prinzip der King.
Okay, ich versuche nochmal so wieder zusammenzufassen und so verschiedene Punkte rauszugreifen. Also, erste Frage wäre Heartbeat. Heartbeat im Sinne von Heart oder von Herz?
Herz. Vom Herzschlag. Okay. Herzschlagmusik.
Mhm. Okay, das war schon mal die erste Frage. Dann die zweite. Du sagst, es gibt unterschiedliche, verschiedene Rhythmen, die sozusagen Standard sind am Schlagzeug für die Reggae-Musik. Ne? Also diese Sache, wo die 3 und 4 mit der Bassdrum und dann mit dem Rimclick so standardmäßig betont wird. Das nennt man One-Drop. Ist das der One-Drop?
Genau, das nennt man One-Drop, wobei die Jamaikaner eigentlich alle Reggae-Beats One-Drop nennen. Weil letztendlich die 2 und die 4, auch wenn du die Bassdrum auf 1 und 3 spielst, trotzdem mehr betont wird. Mhm. Also alles, was diesen Halftime-Charakter für uns so Halftime-mäßigen Charakter hat, ne, das ist für die One-Drop. Auch wenn du die Bassdrum spielst, das ist ein bisschen verwirrend, aber ja, ist manchmal etwas verwirrend. Aber grundsätzlich gibt es den One-Drop-Beat auf jeden Fall, wo man die Leere auf der 1 und 3 hat. Den gibt es halt auch noch. Dann gibt es den Stepper-Speed.
Ja, aber ganz kurz, bevor es zu schnell geht. One-Drop-Beat deswegen, weil ich hatte immer gedacht, das ist deswegen, weil die One gedroppt wird, aber das ist, weil die 1 weggelassen wird, quasi, ne? Im Gefühl der ganzen Musik. Also das, was quasi.
Nicht der ganzen Musik, also weggelassen auch nicht, aber die 2 ist auf jeden Fall mehr betont.
Mhm. Das heißt, bei Songanfängen oder unterschiedlichen Parts wird die 1 schon mitgenommen, aber die wird nicht, also die ist da, aber wird nicht so stark betont wie beispielsweise in der Marschmusik, ne, wo du so ein.
Ja, genau,
das ist eher, genau. Also es geht halt auf die 1 und oder auf die 2 dann los, ne, dass die sozusagen weggelassen wird.
Ja. Mhm.
Das fand ich schon mal sehr interessant zu begreifen, genau. Und dabei die Hi-Hat als Offbeat. Wie ist das so mit geschaffelt oder nicht geschaffelt bei den Beats?
Gibt's alles. Also es gibt Sechzehntel, gerade, also Binär, Ternär und auch in Between alle Möglichkeiten dazwischen. Ne, gibt's alles.
Du warst ja selber auch auf Jamaika, ne? Und hast ja da auch Musik gemacht. Mhm. Wie war so dein Eindruck, wenn du mit den Leuten Musik gemacht hast? Ist denen bewusst, in was für einer Phrasierung die spielen oder spielen die einfach?
Sowohl als auch. Es gibt natürlich die Leute, die eher nach viel spielen und auch keine Noten lesen können. Aber es gibt ja auch da die Universität, wo auch ganz gut ausgebildete Leute, also auch in Noten ausgebildete Leute, sagen wir mal so, da Background-Wissen haben, auch in allen Stilistiken, können auch Jazz und was weiß ich spielen, ne? Und interessieren sich da auch für andere Sachen. Aber es gibt auch die, die es wirklich mehr so nach dem Gefühl machen.
War das schon immer so, dass sozusagen auch Reggae an den Universitäten dann auch gelehrt wurde, oder ist das eher eine Entwicklung der Neuzeit?
Das ist eine Entwicklung der Neuzeit. Das ist so ungefähr wie mit dem Jazz, was wir ja auch bei uns im Studium hatten. Ein Original, also mein Vater. Obwohl, da gab es, glaube ich, auch schon Jazzstudium, 50ern. Irgendwann ging das los, ne? Aber früher, also die Originalzeit, hat man den Jazz einfach erfunden, hat ihn gespielt, ne? Mhm. Und später kam das Akademische dann dazu, ne? Und das, so ist es auf Jamaika auch.
Weil nämlich so Aufnahmen, die ich auch gehört habe, da finde ich das ganz interessant, dass es teilweise auf der Bass absolut triolisch ist und das Schlagzeug dann aber darüber relativ gerade oder in so einem In-Between-Ding läuft und das genau irgendwie dieses Feeling macht auch, ausmacht. Wo, wenn ich mich dann an Schlagzeug setze und das irgendwie so mit meinem gelernten Schulwissen versuche nachzuspielen, immer denke, es klingt nach Felix und nicht nach Jamaika. Es klingt irgendwie komisch. Also es hat schon so ein, man muss sich da reinfühlen, so, ne? Was du auch sagst, dieser tranceartigen Sache, so, es ist nicht einfach, spiel den Beat so und so, da funktioniert, da musst du den und den Schlag machen, sondern das ist so ein Gefühl, was man entwickeln muss bei dem Spielen.
Ja, ich vergleiche das immer mit Dialekten und Sprache und so weiter.
Das ist ein super Vergleich.
Das kann man, glaube ich, gut so Musikrichtungen vergleichen. Und im Jazz ist ja auch so, die Swing-Patterns, die Swing-Ride, was man, dieses Stang, Stang, Lang, gibt es ja auch Millionen Arten, das zu spielen. Und die haben es ja auch nicht dann aufgeschrieben, sondern haben gedacht, ich mach das mal so oder mal so. Und wenn man sich Sachen anhört, oft auch im Swing, wie oft die dann irgendwie 16-telig gespielt werden oder die einen Bläser spielen 16-tel und die anderen machen Triolen, man wundert sich dann immer, ne? Manchmal. Und denkt, ist doch gar nicht komisch, aber das ist natürlich total geil. Das bringt diese Spannung. Und ja, das ist im Reggae natürlich auch. Man muss die Musik hören und muss sagen, oh, boah, geil, wie hat der das denn jetzt gemacht? So, das muss man mal ausprobieren beim Spielen. Und dann hört man die Musik und denkt, oh, das muss ich jetzt, versuche ich jetzt auch mal. Und dann guckt man die Leute an und entweder gucken die dich an und sagen, das war jetzt gut oder das war nicht gut.
Ich krieg die Krise, diese Technik. Was hab ich jetzt, warum habe ich jetzt hier sicheren... Ah, so. So!
Ja, yeah, Mann!
Jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, wo wir stehen geblieben waren. Wir hatten jetzt gerade hier so kleine technische Probleme von meiner Seite und mussten wir jetzt kurz beheben. Aber ich versuche mal so wieder dran anzuschließen, wo wir jetzt stehen geblieben waren. Also es gibt neben diesem One-Drop dann noch, hattest du gesagt, noch weitere klassische Rhythmen, ne? Stepper oder wie heißen die dann?
Also es gibt einmal den Stepper-Speed. Der ist, da geht die Bassdrum auf Achtelnoten, würde ich sagen, weil eigentlich wird es langsam gezählt. Durch. One and two and three and four and dun dun tak dun 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 tak. Geht die Bassdrum die ganze Zeit durch. Deswegen Steppers. Die steppt halt. So im Prinzip wie beim Disco Beat, nur dass man eher Halftime spielt auf der Snare Drum. Ja?
Was würde man da mit der Hi-Hat dann spielen?
Sowohl Binär, 16tel, Achtel als auch Shuffle.
Oder dann auch wieder ein Offbeat, oder?
Auch, ja, verschiedene Möglichkeiten. Kommt immer darauf an, wie so insgesamt, was die anderen Instrumente auch spielen, was gut passt.
Dann hast du jetzt gesagt, da geht die Bassdrum sozusagen durch in Achtel. Dum, dum, tschak, dum. Das hieße dann, wenn man jetzt Offbeat mit der Hi-Hat spielen würde, würde man 16 Offbeat spielen, ne?
Zum Beispiel, genau, würde man dann 16 spielen oder 32. Und da kommen wir auch zu dem Problem der Notation, weil man dann, also ich schreibe nicht so gern 32 auf, deswegen machen dann viele, weil das Tempo halt eher so, sich dann auch so anfühlt, man könnte dann halt die Snare Drum auf die 3 schreiben, dann ist es einfacher, das aufzuschreiben, kann man weiter 16 aufschreiben, muss nicht 32 aufschreiben.
Die meisten Reggae, als Viertel, ne?
Ja, die meisten Reggae-Musiker sagen, aber es stimmt nicht. Die ist normal auf 2 und 4, man muss es einfach nur langsam zählen. Aber dann müsste man halt 32 aufschreiben, weil man sehr viel dann Verdopplungen spielt.
Okay, also da wäre man so bei der Frage, ob man es à la Breve notieren würde oder nicht, ähnlich wie auch bei den karibischen Rhythmen. Ne? Also das, da wäre dann die Bassdrum 1, 2, 3, 4, dum, dum, tschak, dum, dum, genau. Dum, tschak. Ne? Okay, Und das ist aber, würdest du sagen, eher eine Notationsfrage, weil vom Feeling her wäre das für dich schon ein Vierviertel-Groove mit der Bassdrum auf zwei, mit der Snare-Drum auf 2 und 4. Also 1, 2, 3, 4, dum, dum, tschak, dum, 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 tschak.
Ja, das ist wirklich so eine Frage, worüber die sich auch immer streiten in der Reggae-Gruppe. Ne? Es gibt die sowohl die einen als auch die andere Fraktion, aber ich sag mal, die meisten, gerade auch aus Jamaika, sagen, man soll es langsam zählen. Die würden es so fühlen.
Wie zählt man das denn an?
One, two, three, braka! Also immer mit dem Phil, also eigentlich immer macht der Schlagzeuger einen Auftakt.
Ja.
Ja.
Ist okay, aber das ist interessant. Also das sind dann wirklich nicht dumm. Ja, okay, dann wäre es wirklich so, dass das die Snare Drum auch auf 2 und 4 ist. Sehr interessant. Gibt es sonst noch weitere? Also das sind die zwei bekanntesten Rhythmen, glaube ich, so, die man traditionell mit...
Genau, dann gibt es noch den Buff-Buff oder der One-Two. Der kam also dann so vom Sound her auch dann mit Sly Dunbar oder Style Scott auf. Das ist dann im Prinzip ein Rockbeat. Wo die Bassdrum auf 1 und 3 gespielt wird und ziemlich rockig sich anhört. Also gerne auch mit Rimshot. Also ein fetter Rimshot, ne, in die Mitte von der Snare, abgedämpfte Snare-Drum, tot, fast tot gedämpft, würde man sagen. Ne? Dass die richtig schön pack, ohne irgendwelchen Nachklang da. Und deswegen haben die sich dann auch angefangen, dann nochmal so eine Timbales daneben zu stellen, dass dieser hohe Brang, dieser hohe für diese Latin, Rimshots, dass der dann halt, weil er da nicht mehr geht auf der totgedämpften Snare, muss man dann noch eine Latin Timbale oder irgendwie sowas oder eine zweite Snare-Drum, die hochgestimmt ist, dann ohne Snare-Fell oder so, ne? Dann kann man sich auch selbst bauen, dass man dann diesen hohen Sound auch noch dazu hat. Aber das ist dieser Buff-Buff-Rhythmus, ist halt auch, wird dann auch gerne gespielt. Würde ich sagen, ist der modernste, in Anführungszeichen, der kam halt in den 80er Jahren auf.
Genau, so in so ganz populärer, moderner Reggae-Musik ist es auch oft, dass es irgendwelche so Pop-Beats sind, ne, die unter das Ganze drunter gelegt werden, dann auch teilweise programmiert sind.
Ja, klar, wo das, also das war ja in Reggae so, das ging ja sehr schnell los, nachdem die ersten Drumcomputer aufkamen. Das war 1985, da gab es dann den berühmten Slang-Tang-Rhythmus. Da haben also alle Studios aufgehört, von einem Tag auf den nächsten Schlagzeuger ins Studio zu stellen erstmal. Und es wurde nur noch computerized Reggae gemacht. Und es gab allein von dem Slang-Tang, von diesem Rhythm, das war so ein Preset von Casio, so ein Rock-Preset, was die langsamer gemacht haben. Und dann kam diese stumpfe Beat dazu. So ein Beat dazu. Und dann haben die halt nur noch ohne Schlagzeug und verrückteste Sound-Experimente mit den Sounds, mit den digitalen Sounds dann angefangen. Ne?
Weil das ist so ein weiterer Aspekt, den man auch, finde ich jetzt so, wenn man wie ich wieder so als vorurteilsbelasteter Laie auf die Reggae-Musik schaut, nicht denken würde, dass da ganz viel programmierte Sachen sind und dass die unglaublich viel auch rumexperimentiert haben und getestet haben mit Sounds und mit Bandmaschinen und mit allem Möglichen, was sie eigentlich im Studio irgendwo gefunden haben, sich auftreiben ließ, Sachen gemacht haben. Ne? Auch so diese Dub-Effekte und diese Hall-Effekte auf den Stimmen und so, die teilweise fast schon übertrieben wirken, so, aber da ist ganz viel Experimentierfreude, habe ich so das Gefühl.
Volle Kanne, ja. Auf jeden Fall. Also Dub, sagt man ja auch, gilt als die Mutter des Remix. Und entstanden Anfang der 70er Jahre, wo halt der Reggae auch entstanden ist, dieser Early Reggae, wovon wir gerade am Anfang gesprochen haben, gab es ja dann die Möglichkeit, vor allen Dingen für Soundsystem Betreiber dann noch eine zweite Version zu machen. Also man hat halt die Gesangsversion gehabt und hatte dann das Instrumental über und was, dann kann man halt dann noch auf die B-Seite von der Single, muss man dann noch irgendwas packen und dann hat man dann eine Dub-Version, früher ein Instrumental und später dann die Dub-Version draufgepackt, wo dann einer von den im Studio angefangen hat, Effekte reinzuhauen und quasi eine eigene Ästhetik, ein neues Genre zu definieren. Und das war dann Dub-Musik. Und das war dann früher, wie gesagt, war dann sozusagen als Giveaway, als zweite zum Song, den man in der Single gekauft hat, nochmal die Dub-Version hatte man dann. Weil die Soundsystem-Betreiber, also die Discos, die DJs wollten halt dann noch, auch für ihre Rapper live, die hatten ja dann Live-Sänger in den Discos, die dann darüber gerappt oder gesungen haben, die vor allen Dingen assoziiert wurden mit einem so einem Soundsystem. Dann haben die dann noch eine Dub-Version gehabt, die Leute dann nur die auch spielen konnten und so weiter. Gab es auch Dub-Plates. Auf jeden Fall wurde durch diese Technik ein eigener Stil entwickelt und es hat natürlich, also es gab vorher schon psychedelische Sachen, irgendwie in Hippie-Zeiten in Amerika mit Effekten rumzumachen, aber die haben es wirklich auf die Spitze getrieben und haben aber auch Sachen entwickelt, die vorher noch keiner gemacht hat, nicht nur jetzt mit Effekten, sondern auch gerne den Bass zum Beispiel nur mal alleine laufen lassen oder die Rhythm Section runter. Also was man halt von Techno heute oder von Dance-Musik kennt, dass man den Bass rausdroppt und dann alle so, yeah, wann kommt der Bass wieder rein oder die Snare Drum, weißt du, diese Wirbel und diese Art, wie man Techno produziert, so Tracks, das haben die ja auch schon vorweggenommen, ne?
Super spannend. Nochmal zurück zum Schlagzeug, zu den Sachen, die wir jetzt besprochen haben. Jetzt haben wir so über die Grooves gesprochen. Das sind so diese Hauptgrooves und vielleicht, um das nochmal so zusammenzufassen in meinen Worten, du korrigierst mich, wenn das falsch ist. Also es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie man Grooves spielen kann. Es gibt diesen One-Drop, es gibt den Stepper, es gibt den, wie hieß der, Buff-Puff? Buff-Puff, genau. Es sind unterschiedliche Rhythmen, die eigentlich sehr vielfältig sind aus dem Bereich Pop und Reggae halt, die vor allem dann zum Reggae werden, wenn sie das richtige Feeling haben. Und das, was du auch vorhin nochmal sagtest, nicht zu viel zu spielen. Also, weil ich habe immer so das Gefühl, wenn man selber vor allem diesen One-Drop spielt, dann lernt man immer so verschiedene Sachen mit einem Rim-Click dazwischen zu spielen, so irgendwie Gegenrhythmen, und dann fängt man irgendwie an, total viel da rumzueiern und rumzusolieren, so ein bisschen wie, weiß ich nicht, bei The Police, bei Walking on the Moon, diese ganzen Rim-Click-Soli-Sachen, aber die sind eigentlich gar nicht so richtig Reggae-mäßig stilecht, weil es da eher darum geht, einfach so einen Groove zu entwickeln, dass der so, dass die ganze Rhythmussektion an und sich als Einheit funktioniert und läuft, ne? Also eher weniger spielen, gucken, was machen die anderen und darauf reagieren und klarere Sachen vorgeben, dass man auch sich aufeinander so einlinken kann, dass das ein Groove wird. Ist das so richtig beschrieben, oder?
Ja, genau. Auf jeden Fall. Also die, ich habe jetzt lustigerweise, gestern habe ich ein Video über das Spiel von, ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber trotzdem hängt das auch zusammen. Was denn das Besondere an dem Stil von AC/DC, von dem Dave Rudd oder so heißt er, glaube ich, ist?
Phil Rudd, ja.
Phil Rudd. Und ja, da gibt es auch Parallelen zu Reggae. Also dieses einfache Spiel, jede Note auch wirklich so meinen. Fill-ins nur, wenn sie wirklich irgendwie Sinn machen, rhythmisch. Also, dass das Rhythmuskonstrukt dadurch nicht irgendwie ins Wanken gerät. Wirklich da sich drauf zu konzentrieren, jede Note wirklich so zu meinen und nicht irgendwie ganz am Anfang hat, denkt man dann auch so, der Bonder, boah, ist das leer irgendwie, ich fühle mich so unwohl. Was kann ich jetzt machen, damit ich mich wieder wohler fühle? Dann hau ich irgendein Fill-in oder irgendwelche Variationen rein. Aber das ist es ja nicht. Soll ja, der Groove an sich soll ja stehen wie eine Eins. Und da, das ist, glaube ich, das Geheimnis auch.
Das finde ich eine super interessante und gute Sache, die du sagst. Mit dem sich so alleine fühlen und das einfach geschehen lassen und darauf zu achten, wie entwickelt sich eigentlich der Groove so als Ganzes, ne? Und die Spannung entsteht ja dann auch genau, oft in der
im
Art,
Sound, weil natürlich am Sachen Sound zu arbeiten. Also die Bassdrum muss auch wirklich fett sein. Also es muss schon richtig mit Wucht und Nachdruck gespielt werden. Also das ist keine leicht gespielte Musik. Die Hi-Hat muss schon auch, es muss schon flowen und so. Man muss schon aufpassen, weil man auch sehr schnelle Figuren auf der Hi-Hat spielen muss, dass man da sich nicht übernimmt. Aber die Bassdrum und die Snare, die muss schon richtig krachen, ne?
Und auch am richtigen Punkt sein. Das stimmt, das ist so ähnlich wie bei der so dieser AC/DC-Rockmusik, wo dann die Snare-Drum auch auf jeden Fall immer an der gleichen Stelle durchknallen muss, damit man sich daran so orientieren kann, ne? Ja, verstehe. Und jetzt zu der Frage Fill-Ins noch. Was würdest du sagen, sind so typische, gibt's typische Fill-Ins? Weil da hatten wir auch beim letzten Mal schon so ein bisschen drüber gesprochen, wo du sagst, ja, also gerade jetzt in der Reggae-Musik, in der neueren, modernen Zeit ist es auch so, dass da viele Leute anfangen, so Shops zu spielen und so. Da wird's auch sehr, sehr virtuos teilweise. Aber gibt es irgendwelche Fill-Ins, wo du sagen würdest, das sind so typische Reggae-Fill-Ins?
Ja, aber das ist wirklich das schwierigste Thema. Das kann man eigentlich, ich wüsste nicht, dass man das jetzt muss man, glaube ich, gehört haben einfach. Schlagzeuger hatte auch sein eigenes Feel von den Reggae-Drummern. Offbeat-Betonungen auf jeden Fall sind wichtig, ne? Triolisches Spiel, ja.
Also das heißt mit Offbeat-Betonung, dass das Fill-In nicht auf die Eins endet, so wie es standardmäßig ist in der Rock- und Popmusik, sondern eher auf die 4 und.
Ja, oder auf die 3, ne? Genau.
Das heißt, du hast sowas wie A1.
Also wenn man jetzt Halftime zählt.
Also so ein Standardding wäre, was ich auch, wenn man zählen würde, 1, 2, Ratabadunka, sowas, ne? Zum Beispiel.
Zum Beispiel, genau. Oder wenn du auf der 4 und beginnst, machst einen ganzen Takt und endest aber auf der 3, ist auch sehr beliebt. Ein Crash auf der 3 statt auf der 1.
Ah ja, okay. Wo das dann sozusagen auf die 3 runterfällt quasi, ne? Mhm. Aber bei den Fill-Ins würdest du sagen, da kann man dann so die einzelnen Drummer auch erkennen? Also das ist sehr individuell?
Voll, ja.
Du hast ja auch gesagt, daran ist dein Buch gescheitert, ne? Was war das Problem oder das, was da sozusagen dich dazu geführt hat, zu sagen, ich lasse es doch noch mal ein bisschen in der Schublade und lasse es reifen?
Ja, ich habe versucht, so die Essenz in den Fill-Ins, dass man da so didaktisch eine Methode findet, aber das ist, glaube ich, kann man so nicht machen. Man muss dann schon die verschiedenen Drama analysieren, so wie das im Jazz auch oft ist, dass man da die, dass man sagt, ja, das ist der typische Stil von dem Jazz-Drama und von dem. So müsste man das dann im Reggae auch machen. Also kannst nicht sagen, das ist jetzt so die Blaupause für Fill-Ins im Reggae.
Ja, das ist aber auch schon sehr interessant zu sehen oder zu verstehen, auch wieder so von der Außenperspektive, weil man natürlich von der Außenperspektive vor allem dieses typische triolische Fill-In hat, ne? Dieses Ratatata, Gsch, dieses Ding, ne? Das ist so das, was man denkt, so typisch Reggae ist, aber dass du dann sagst, ja, okay, das ist eine Art und Weise, das zu spielen, aber da gibt's total viel. Und natürlich, wenn man Reggae-Musik hört und dann so verschiedene Songs hört, hört man auch, dass es natürlich ganz unterschiedliche Fill-Ins gibt und dass es da kein so ganz klares Muster gibt, sondern eher dann von den Vorlieben und spielerischen Können oder auch Hören des einzelnen Musikers abhängt, was er denkt, was da das Richtige in dem Moment gerade ist.
Genau.
Ja, super. Genau. Zu der letzten Frage, die ich eigentlich noch hatte, hattest du auch schon was gesagt, und zwar zur Frage Sound. Mhm. Würdest du da noch irgendwelche Sachen, also du hattest jetzt gesagt, die Snare zum Beispiel in diesen moderneren Sachen ist sehr stark abgedämpft. Man hat dann trotzdem noch so eine Timbales oder eine zweite Snare, die dann dieses Ringing noch hat, um diesen Sound der Timbales quasi noch so ein Stück weit für Phil Insta drin zu haben. Die Bassdrum ist unglaublich wichtig, dass die fett und tief und dick quasi mit Nachdruck, wie du gesagt hast, gespielt wird. Mhm. Was würdest du sagen, sind sonst noch so soundtypische Soundmerkmale für Reggae-Schlagzeug?
Ja, also zum Beispiel eine wichtige Sache, du brauchst kein Ride-Becken. Die Hi-Hat ist dein Ride-Becken. Im Jazz hast du ja, ist ja das Ride-Becken der prägende Anteil im Sound, sag ich mal jetzt traditionell, klischee-mäßig. Und im Reggae ist die Hi-Hat definitiv das wichtigste oder eines der wichtigsten Elemente. Deswegen Ride-Becken kannst du auch einfach zu Hause lassen als Reggae-Drummer. Crashes kannst du viel benutzen, auch in manchmal großen Stadion-Reggae-Bands, China-Becken oder sowas, ne? Mhm. Gerne auch viele Toms, also 18, 12, 14, 16 Kombinationen zum Beispiel gerne. Plus eine Timbales, was auch super passt, sind Bongos oder Djembe noch als Additional Sound. Da kann man auch viel mitnehmen. Das passt auch super da rein. Haben auch viele und oder halt natürlich heute dann die ganzen E-Sounds. Wenn man dann so die Computerized Reggae-Ästhetik nachmachen will am Schlagzeug, muss man sich da teilweise auch Sachen runterladen, die man dann benutzt.
Von den Toms her eher tot oder eher offen gestimmt? Oder würdest du auch sagen, hängt auch wieder komplett eher tot? Das ist
ja
so.
Also Ästhetik auf jeden Fall tot, ein bisschen Ton geht auch, aber bloß nicht zu viel. Ja, weil du brauchst immer schon kurze Sounds, ne? Das darf nicht zu lange nachklingen. Okay.
Aber da hat man ja über dann die Timbales und auch wenn man jetzt eine Djembe oder so dran hat, mit so schön rhythmisch ist.
Mhm. Genau.
Ja, super, Raphael, das war schon eine ganze Menge, wo man jetzt, glaube ich, erstmal so ein bisschen so nochmal weiter recherchieren kann und nachdenken kann und zuhören kann. Hast du noch irgendwelche bestimmten Tipps oder Sachen, wo du sagen würdest, das ist vielleicht nicht so bekannt, das sollte man aber mal gehört haben? Dann würden wir das nämlich auch in die Shownotes reinschreiben, genau wie alle anderen Informationen auch über den Rafa, falls ihr da auch Fragen habt. Der Rafa gibt auch Unterricht beispielsweise, wenn da jetzt jemand irgendwie denkt, er würde gerne mal bei einem Spezialisten für Reggae-Drumming Unterricht nehmen, kann man ihn auch einfach mal anschreiben und fragen, das geht bestimmt. Aber gibt es irgendwelche Tipps, die du jetzt so als absoluter Insider und Experte hast, wo du sagst, jo, das würde ich jedem mal auf jeden Fall empfehlen.
Ja, also würde auf jeden Fall jedem empfehlen, mal auf ein Reggae-Festival zu gehen und mal einen ganzen Tag sich richtig die Gehirnwäsche mit Reggae zu geben und richtig den Bass zu spüren und so weiter. Das sollte man, wenn man Reggae wirklich lernen will, dann sollte man das auf jeden Fall mal machen. So aus dem Netz weiß ich jetzt nicht genau, was man da jetzt am besten, das fällt mir jetzt nicht so ein Tipp ein.
Okay, also aber Festival ist ja schon mal auf jeden Fall ein guter Tipp.
Ja.
Finde ich sehr gut. Sehr, sehr praxisorientiert und praxisnah. Und ansonsten sich vielleicht auch irgendwelche Leute suchen, mit denen man einfach mal jammen kann. Ne? Das wäre vielleicht auch gar nicht schlecht.
Genau.
Ja, Raphael, ich danke dir auf jeden Fall sehr viel für deine, ich danke dir sehr für deine Expertise, die du hier zur Verfügung gestellt hast.
Sehr gerne.
Wie immer sehr nett mit dir zu sprechen. Und das könnte man jetzt noch stundenlang länger machen. Aber ich habe schon ein bisschen auf die Zeit geguckt und sehe, die Zeit ist schon etwas fortgeschritten. Und darum will ich dich auch gar nicht länger aufhalten und bedanke mich einfach wirklich tausendmal, dass du dir hier die Zeit genommen hast und so ein bisschen Einblick gewährt hast in das Reggae-Leben des Raphaels.
Ja, vielen Dank, Felix, für die Einladung. Es war mir eine große Freude. Gerne immer wieder.
Ja, es wird nicht das letzte Mal sein, auf jeden Fall. Wir sehen uns auch. Wir haben ja schon gesagt, wir müssen mal so auch mal ein Käffchen oder so zusammen trinken. Das werden wir auf jeden Fall machen.
Unbedingt.
Und ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt heute einen super schönen Sonntag.
Wünsche ich dir auch, lieber Felix.
Danke. Du bist im Proberaum im Keller auch wie ich oder kriegst du ein bisschen Sonne mit heute beim Unterrichten?
Ich glaube nicht, außer ich kann vielleicht den einen oder anderen Schüler überreden, dass wir draußen uns nach draußen setzen, ein bisschen am Pad machen bei der Sonne.
Ja, das geht bei mir nicht. Da ist leider direkt die Hauptstraße. Ist so ein bisschen blöd.
Ach so.
Aber genau, das ist eigentlich immer eine gute Sache. Pad üben in der Sonne.
Genau. Ja.
Super, okay. Ja, dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Genieß trotzdem die Sonne im Proberaum und wir hören uns ganz bald wieder.
Danke, lieber Felix. Dir auch einen super Tag, ne?
Danke. Bis dann. Jo. Ciao.
Tschüss.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.